herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GFD Finanzkommunikation.
Liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker, liebe Interessierte an spannenden Anlagethemen, ich begrüße Sie sehr herzlich zum 92. Hedgework Talk. Mein Name ist Joachim Althof und dieses Mal darf ich Ihnen gleich zwei interessante Gäste vorstellen, die sich in einer Minute auch selber genauer vorstellen, aber ich sage den Namen schon mal, Holger Wasem und Michael Althof. Sie haben einen neuen institutionellen Asset Manager aufgebaut. Sie haben ihn LEIV genannt, L-E-I-W. Das steht für Luxemburg Enterprise for Investment and Wealth Management. Was ist neu daran? Er nutzt vollumfänglich die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz. Das sagen viele von sich, aber Sie, bin ich überzeugt, da werden Sie gleich uns sagen können, haben es besonders genau damit genommen und von der Unternehmensorganisation bis zu Anlagezielen an vielen Stellschrauben haben Sie das intensiv eingesetzt und da bin ich sehr gespannt, was Sie uns dazu erzählen können. Wir werden auch über konkrete Anlageziele sprechen, die Sie auch mit Hilfe von KI unter anderem identifiziert haben. Aber vorerst gerne eine kleine Vorstellungsrunde. Michael, bitte fang du an, ein kleiner Disclaimer, Herr Michael Althof, wir sind aber nicht verwandt oder verschwägert, das ist purer Zufall, dass wir denselben Nachnamen haben. Also Michael, bitte.
Vielen Dank, Joachim, super. Freut mich sehr, dass wir hier sind. Vielen Dank fürs Interesse an unserem Unternehmen. Mein Hintergrund, ich habe Finanzmathematik studiert, dann lange, fast zwei Jahrzehnte bei einem sehr großen amerikanischen Asset Manager gearbeitet, habe da mehrere Bereiche durchlaufen, war zuletzt für vor allen Dingen inflationsindexierte Mandate zuständig, habe das ETF-Geschäft mit aufgebaut und muss sagen, so Richtung 2018, 19 kamen immer mehr Datenmengen auf, die zur Verfügung standen, irgendwo abgespeichert waren. Auf der anderen Seite hatten wir auch immer bessere Rechenkapazität, der man dann diese Daten bearbeiten konnte. Und ich habe dann, 2018 war das, noch einen Doktor angefangen in mathematischer Statistik, das ist so die Basis für die KI-Modelle, die wir so nutzen, oder auch statistische Modelle, die wir so anwenden, vor allen Dingen auf großen Datenmengen, unstrukturierten Datenmengen. Und bin dann über meinen Doktorvater nach Luxemburg gekommen. Es gab da ein Projekt, wo wir schon so einige KI-Ansätze hatten, wo ich dann mit ausgeholfen habe. Und in diesem Zuge kamen immer mehr diese Language-Models raus, Large-Language-Models. 2022 fing das mal wirklich an. Und da haben wir uns dann auch immer mehr vertieft in diesem Bereich. Und so entstand die Idee von LEIV. LEIV ist das Akronym für Löwe. Löwe ist das Wappentier von Luxemburg, deshalb haben wir das gewählt. Und unsere Herangehensweise ist, ein Unternehmen aufzubauen, das wirklich alle Bereiche so strukturiert, dass es der KI Daten liefert und andererseits davon profitiert, wie die Daten analysiert werden.
Vielen Dank, Michael. Wenn ich richtig verstanden habe, Holger, ist genau dieser Punkt, wie KI die Daten strukturiert und was daraus dann an nächsten Schritten folgt, genau dein Metier. Bitte.
Ja, also auch von mir erstmal vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Es ist wirklich ein spannendes Thema, was viele in unserer Industrie umtreibt, aber mich persönlich natürlich auch ganz besonders. Das rührt daher, dass ich habe Mathematik und Physik studiert und seinerzeit an künstlicher Intelligenz geforscht. Und das liegt daran, dass KI letztlich in den Bereich mathematisch-statistischer Methoden fällt. Nach meinem Studium bin ich ins Asset Management gegangen, zuerst mal in der Systementwicklung bei einer Commerzbank-Tochter, bin dann aber selbst ins Fondsmanagement gewechselt bei der DK Investment. Dort war ich am Ende für 16 Fonds mit ungefähr 1,6 Milliarden Euro Assets under Management verantwortlich. Dann bin ich von der DK auf die Sell-Side gewechselt, da war ich bei der UBS zuletzt, Leiter für strukturierte Produkte für Deutschland und Österreich und habe dann 2010 WiseAdvice gegründet. Wir hatten angefangen, Handelssysteme zu entwickeln für den Handel mit Edelmetallen und Derivaten auf Edelmetallen und haben uns dann weiterentwickelt. Als CTO dort war ich verantwortlich für die Entwicklung von Xalimo. Das ist eine Low-Code-Plattform und später dann Agentra OS. Das ist eine Agentic AI-Plattform. Also da kommen wir ja schon langsam zu unserem Thema. Alle unsere Plattformen sind Native Cloud-basiert. Und heute beraten wir Kunden wie zum Beispiel Michael und Leif beim Aufsetzen von integrierter Cloud-Infrastruktur. Das heißt, wir helfen wirklich bei dem Design und der Implementierung von Infrastruktur, die dann zum Betreiben von Agentic AI notwendig ist. Und dazu gehört natürlich auch alles drumherum, also nicht nur Inferenz, also das praktisch Ausführen von Prompts oder Anfragen, sondern auch das Training von neuronalen Netzen.
Vielen Dank, das klingt schon sehr, das oder spricht sehr dafür, dass ihr tief drin seid. Vor allen Dingen, ihr seid ja auch, ihr kennt die alte Welt. Hier sind Namen schon gefallen: Deka, UBS, Commerzbank. Michael, du warst bei sehr großen US-amerikanischen traditionellen Asset-Managern. Ist das vielleicht gerade das ein Punkt, das euch bewogen hat, einen neuen Asset-Manager zu gründen, weil ihr eben die alte Welt kennt und ihr es ganz anders machen wollt? Das könnte ich so ein bisschen daraus lesen und von Anfang an sozusagen ohne die Altlasten neu anzufangen.
Ja, im gewissen
Michael, bist du
Sinne,
vielleicht da?
wir erfinden das Rad so gesehen nicht neu. Wir machen Fondsmanagement traditionell. Nur die Maschinerie, die dahinter läuft, ist anders strukturiert. Also statt dass wir Portfolio-Manager haben und irgendwelche Junior-Analysten und andere Zuarbeitende, haben wir eher einen Ansatz, dass wir alle Daten, die wir anfassen, die irgendwie durchs Unternehmen gehen, so abspeichern, dass wir nachher nutzbar sind für unsere Modelle, die wir selber bauen. Und deshalb haben wir uns hingesetzt, um das Ganze nochmal zu lernen, zu überlegen, wie wir das strukturieren können. Und man muss hier wirklich einen gesamten Arbeitsprozess eines Asset Managers durchdenken und sich überlegen, wann fließen welche Informationen durch, wer hat welche Aufgaben, wer braucht Zugang zu welchen Informationsbereichen und wie können wir sie auch so strukturieren, dass es keine Silobildung gibt, sondern dass Informationen auch zwischen verschiedenen Bereichen hin und her gereicht werden können, zwischen Vertrieb und Portfolio-Management, zwischen meinetwegen Risiko und Portfolio-Management. Und das war der Ansatz, sich zu überlegen, wie können wir das erstmal von Grund auf aufbauen. Nachher wendet man dann irgendein Modell an. Wir wollen unser eigenes oder sind dabei, unser eigenes zu bauen, wo wir hoffen, dass wir kompetitiv sind. Aber wichtig ist hierbei, dass man eine Infrastruktur hat, die man von sozusagen from scratch, sagt man auf Englisch, von null auf aufbauen kann und sich überlegen kann, was ist in Zukunft, wenn wir jetzt einen Asset Manager in 5 oder 10 Jahren überlegen, wie sollte der aussehen? Wie sollte der denken sozusagen? Wie sollte die Information durchgehen? Wer hat Zugang zu welchen Informationen? Wie kann ich die aufbereiten? Und wir müssen sie auch agnostisch aufbauen. Wir müssen uns sagen, vielleicht ist unser Modell aktuell gut, vielleicht kommt aber zukünftig ein neues Modell raus, was sehr viel besser ist. Das heißt, wir müssen auch kulturell als auch technologisch agnostisch sein und uns so aufstellen, dass wir immer wieder mit dem neuesten an Modellen fortschreitend arbeiten können. Denn ganz klar, das Ziel ist es, Informationen besser aufzubereiten, zur Verfügung zu haben. Zweitens aber auch effizienter zu arbeiten, vielleicht kostensparender oder kosteneffizienter, sagen wir mal so. Und dafür müssen wir natürlich immer vorne dran sein. Wir müssen eigentlich immer zusehen, dass wir an der Forschung bleiben. Und das ist ein bisschen ähnlich, was der Chef, ich meine, von JP Morgan gesagt hat. In Zukunft werden Finanzunternehmen, Banken wahrscheinlich eher so AI-Labs als dass klassisch Banker eingestellt werden, weil diese Informationsaufbereitung, die Geschwindigkeit mit der und die Genauigkeit mit der und Robustheit mit der Information aufbereitet, extrem wichtig ist. Und da wollen wir uns hinbewegen. Und deshalb wollen wir es von null aufbauen, um komplett frei gestalten zu können, zielorientiert frei gestalten zu können.
Okay, spannend. Vielleicht können wir da ein bisschen sozusagen ein bisschen Fleisch an Knochen noch dran bringen. Holger, vielleicht kannst du da ein paar konkrete Schritte mal sprechen. Ich vermute mal, ihr habt doch dann weniger Mitarbeiter als ein traditioneller Asset Manager. Ihr braucht keine großen Büroflächen. Ich meine, ihr seid ja schon up and running. Ist ja nicht so, dass ihr das alles plant. Es gibt es ja alle schon. Was habt ihr da schon getan? Was macht ihr derzeit und wo kann man sozusagen so Unterschiede sehen, wie ihr vorgeht und wie vielleicht ein traditioneller Asset Manager vorgehen würde?
Ja, wo fange ich da an, Joachim? Es ist, Michael hat so viel schon angedeutet, womit es zu tun hat, also mit Daten, aber auch mit der Organisation von Zugriffen auf Daten und so weiter. Da wird es dann irgendwann sehr technisch und vielleicht auch ein bisschen langweilig und nicht so, ich sag mal, für denjenigen, der nicht so tief in der Technik drinsteckt, auch ein bisschen unklar. Aber vielleicht wäre es am besten, ich beschreibe mal so einen Arbeitstag von Mitarbeiter, von einem fiktiven Mitarbeiter. Bei Leif, sagen wir, er heißt Julius, ja, und er loggt sich ein morgens in sein virtuelles Büro. Und der Julius, der hat eben halt nicht nur Kollegen wie den Michael oder andere, sondern er hat vor allen Dingen auch Kollegen, die nicht aus Fleisch und Blut, nämlich seine KI-Kollegen. Ja? Und er arbeitet sozusagen in so einem hybriden Team. Und das ist wirklich, man kann sich das wirklich vorstellen, wie wenn ich mit einem Kollegen spreche. So weit sind wir eben schon. Und diese Workflows, die ich jetzt mal so anreise, die gibt es, die werden gelebt, ja. Und also der Julius loggt sich ein und sagt, hey, guten Morgen, was steht heute auf meiner To-Do-Liste? Und sein KI-Assistent, sein KI-Kollege sagt, okay, Anlageausschusssitzung für Megatrend, IDs vorbereiten, RFP bearbeiten, Onboarding von neuen Kunden, den Michael anrufen. Wie kommuniziert der Julius mit seinen KI-Kollegen? Er hat sein Headset auf und spricht einfach, als wäre es sein Kollege. Also das ist wirklich so. Vielleicht wollen wir das irgendwann mal in der Folge mal demonstrieren, wie das alles läuft. Aber heute erzähle ich es jetzt einfach mal. Das heißt, er kann wirklich mit seinem Kollegen sprechen und ihm dann sagen, okay, danke, ich habe die Anlageausschusssitzung schon vorbereitet, kannst du streichen, ja? Und dann kriegt er seine aktualisierte To-Do-Liste gezeigt. Oder er sagt, ich brauche unbedingt das Account-Statement von Nick Watts. Dann kriegt er das und ja, das muss ich als PDF an Eva Selmer schicken. Okay, und dann geht eine E-Mail auf mit diesem Account-Statement als Attachment und er kann das nochmal drüber fliegen und kann es dann rausschicken. Und wenn man das jetzt mal alles sozusagen abstrahiert und versucht mal in ein paar Kernaussagen zusammenzufassen, auch ein bisschen auf technischer und Infrastrukturebene, da kann man sagen, okay, alle unstrukturierten Daten, die im Unternehmen entstehen, egal ob E-Mail, Telefongespräche, Videocalls, die werden digitalisiert und mittels KI-Technologie in einem Firmengedächtnis gespeichert. Und alle strukturierten Daten aus Drittsystemen wie Fondsmanagementsystemen und so weiter, die werden mit Hilfe von KI-Agenten angebunden und zugänglich gemacht. Und ab diesem Zeitpunkt sind alle Daten, egal ob strukturiert oder unstrukturiert, für KI-Agenten nutzbar. Und darüber entstehen in der Kommunikation mit der KI Ad-Hoc-Prozesse, die in diesem Agentennetzwerk sich wirklich ad-hoc bilden. Und ja, es kommt zu einer produktiven Nutzung all dieser Daten. Es kommt nicht zu einer Silo-Bildung, wie Michael das eben in seiner Darstellung erläutert okay. hat.
Ah, das ist ja spannend. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann war das jetzt nicht sozusagen Umbruch, dass ihr jetzt das umstellen müsstet von menschlichen zu KI-Agenten, sage ich mal, sondern von Anfang an. Also das ist natürlich, denke ich mal, ein Vorteil, wenn ein traditioneller Asset Manager das sozusagen erst umstellen müsste, dann müsste er ja letztendlich auch dann Arbeitskräfte woanders einsetzen. Aber ihr könnt sagen, okay, das hat man von Anfang an so gemacht und von Anfang an so auch dann so strukturiert. Und ich denke mal, ist ja auch dann, ja, skalierbar, weil denkt man mit denen dann die Prozesse auch, wenn sie gleich auf KI-Agenten aufgesetzt sind, auch nicht sozusagen von der Kapazität auch beschränkt sind. Das ist ja extrem, extrem spannend. Was bedeutet das dann auch, was natürlich jetzt unsere Hörer auch sehr interessiert, auch wenn ich in die Richtung auf Anlageideen denke, ist da auch von Anfang an so schon, sag mal, integriert, dass die KI-Agenten auch nach Anlageideen vielleicht suchen, oder ihr habt den Anweisungen gegeben, was sie da machen sollen oder erforschen sollen, um für eure Investoren produktiv zu sein. Vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen einsteigen.
Ja, gerne. Wir konzentrieren uns natürlich auf die Bereiche, wo sehr viel auch multidimensionale Daten analysiert werden müssen gleichzeitig und Optimierungen laufen. Und wo man traditionell eine ganze Mannschaft einstellen müsste, um diese Daten zu verarbeiten. Also es sind normalerweise die alternativen Asset-Klassen, so wie Private Equity, Private Debt. Da kommt ein Deal rein, da ist eine Machbarkeitsstudie bei, die hat 150 Seiten. Die möchte ich jetzt relativ schnell auf die wichtigsten KPIs, auf die wichtigsten Kennzahlen runter reduzieren. Macht das Projekt Sinn oder nicht? Macht es Sinn im Vergleich zu den anderen Projekten, die ich schon im Portfolio habe? Wie könnte man in der Zukunft abschätzen, wie sich das Projekt eventuell entwickeln würde, hinsichtlich all der anderen Projekte, die ich schon in diesem Mandat investiert habe? Das sind so die Fragen, die wir beantworten und sehr schnell beantworten wollen. Und wenn ich jetzt von meinem Agenten in die Anlageausschusssitzung gerufen werde und mir fehlt aber ein Datensatz, dann kann ich den kurz über einen Prompt anfragen, sagen, reich mir doch nochmal kurz so und so nach, die und die Tabelle, und vergleiche nochmal den neuen Deal mit dem alten Deal, sodass wir dann aktuell die Daten haben. Da muss ich jetzt nicht an einen Analysten gehen und der dann 2-3 Tage durchliest und zusammenfasst und so weiter. Wichtig ist hierbei aber, dass ich natürlich mit einem Modell arbeiten muss, was sehr sauber arbeitet. Sauber arbeiten heißt hier, wir müssen strengstens darauf achten, saubere Daten in das Modell einzuladen. Wir müssen zweitens darauf achten, dass die Ergebnisse robust sind. Und hier arbeiten wir an einem Forschungsprojekt, haben wir uns jetzt angemeldet mit der Uni Luxemburg, um statistische Tests für Robustheit von Ergebnissen aus Prompts zu erstellen, um zu wissen, arbeiten wir wirklich robust? Ist das vergleichbar mit einer Mannschaft, die wir sonst einstellen würden? Und wir müssen auch sehen, dass wir immer gut gegenüber anderen Modellen funktionieren. Ne? Das heißt, wir werden auch andere Modelle gleichzeitig laufen lassen und schauen, ob unsere eigenen, wie man sagt, so sehr enge vertikale Modelle, ob die besser funktionieren. Aber das ist der Kernpunkt. Und jetzt könnte man sich überlegen, ein Modell für einen bestimmten Bereich, zum Beispiel das Portfolio-Management, wie gerade erläutert, zu bauen. Wir können natürlich dann auch Abweichungen konstruieren, die kontextualisiert sind für zum Beispiel jemanden, der Vertrieb macht. Was wollen die Kunden in Spanien üblicherweise? Fass mir die Telefonate mit spanischen Kunden aus der Pensionsindustrie zusammen und dann hat man schon mal Ergebnisse. Nimm doch diese Ansätze und nimm dieses Präsentationsmaterial und adjustiere schon mal die wichtigsten Teile auf diesen Kundentypen zum Beispiel. Das heißt, es geht über ganze Bereiche. Ne? Auf der anderen Seite Legal Department, wir bräuchten ein Investment Offering für einen Deal, wo wir denken, der könnte ganz gut sein, schreib mir den doch schon mal vor, lehne dich dabei an diese 5 anderen an, adaptiert auf und so weiter. Und diese Art und Weise zu arbeiten ist im Endeffekt Portfolio-Management-Arbeit, nur dass ich mit einer Maschine rede, statt mit Kollegen. Wir haben aber trotzdem immer eine Mannschaft von sehr gut gebildeten Leuten, die technologieaffin sind und die immer den letzten Blick auf die Ergebnisse werfen können. Das heißt, es geht hier nicht einfach, es gibt hier keine automatische Entscheidung, sondern es ist ein Mittel, große Informationen, große Datenmengen schnell zu verarbeiten und auch so zu verarbeiten, dass ich alle Informationen, die wir darüber angehäuft haben, gleichzeitig nutzen kann.
Das wollte ich gerade fragen, genau, wie groß ist die Mannschaft? Vielleicht noch ein bisschen auch Einblick gegeben, wie hat sich Lave entwickelt seit der Gründung, wie viele Experten habt ihr an Bord? Und da würde mich auch interessieren, ihr macht KI, wie sieht das aus, dass auch euer Umfeld, euer Ökosystem angebunden werden. Ihr müsst ja sehr viel sprechen mit Regulatoren, mit Brokern, mit Börsen, mit allen möglichen. Können die sozusagen da eingebunden werden oder ist das dann auch, dann sind die sozusagen noch nicht so weit?
Also die, also als Mannschaft,
Zur technischen Frage kann ich ja gerne.
Ja. Genau, ja, das wollte ich dann gleich weiterreiten, genau. Zum technischen Teil würde ich dann gleich an den Holger übergeben. Aber im Grunde haben wir Zugang zu unseren Daten, also das ist ja praktisch unsere das, was den Wert unseres Unternehmens dann ausmachen würde, sind vor allem die Daten, die sauberen Daten und das Modell, was oder die Modelle, die wir drumherum gebaut haben. Das ist jetzt der Kernwert. Wenn jetzt jemand aus der Mannschaft gehen würde, würde das Modell trotzdem weiter funktionieren. Das heißt, sein Gehirn im gewissen Sinne bleibt bei uns. Im Moment sind wir zu dritt. Ich selbst, dann habe ich noch einen, den Jean-Michel, der macht Risk and Compliance, und dann stellen wir noch genau zum Herbst jemanden ein, der auch aus meinem Doktorandenprogramm kommt und sich auf Language Models konzentriert hat, mit dem wir dann unsere eigene Modelle sozusagen entwickeln werden. Es kommt auch aus verschiedenen Forschungsgebieten, an denen wir gearbeitet haben. Die Außenwelt ist indirekt eingebunden, also alle Interaktionen, die wir mit jemandem haben würden, wird ja bei uns abgespeichert. Also E-Mail-Verkehr, wie wir schon erwähnt haben, Telefonie, Telefonate und so weiter, wird bei uns abgespeichert und nutzbar gemacht. Also übersetzt, Telefonat übersetzt in Textdatei, die dann abgespeichert wird und jetzt zur Verfügung stünde für ein Modell, was trainiert wird oder dann später für die Inferenz. Und das ist praktisch ein offenes Design. Jetzt ist es so, dass wir mit dem Regulator natürlich zusammenarbeiten müssen. Es gibt gewisse Gesetze, die wir respektieren müssen, also EU-AI-Act zum Beispiel. Wissen die Mitarbeiter genau, was das für Modelle sind, wie die funktionieren und so weiter? Haben die ein ordentliches Training bekommen? Das ist zum Beispiel ein Bereich. Auf der anderen Seite DORA. Also ist es so, wenn jetzt unser Server abschmiert, was ja mal passieren könnte, können wir weiterarbeiten? Wie können wir weiterarbeiten? Sind die Daten noch trotzdem noch irgendwo zur Verfügung, um Entscheidungen treffen zu können? Und so müssen wir uns immer aufstellen. Das heißt, wir können jetzt nicht nur ein Konstrukt bauen, sondern wir müssen auch mal denken, wir müssen immer handelsfähig bleiben für den Endkunden. Und das ist was auf der regulatorischen Seite überprüft wird. Und wo wir dann auch schon einige Präsentationen beim Regulator hatten, um genau diese Art und Weise des Arbeitens vorzustellen. Wir arbeiten jetzt noch mit einem existierenden Alternative Investment Fund Manager zusammen, über den wir die Fonds aufsetzen. Das heißt, wir bauen unsere Infrastruktur über die nächsten 1-2 Jahre so auf, dass wir, wie soll ich es nennen, also echte Investments haben, an denen wir mitarbeiten und bei denen wir Forschungsinput geben zur Entscheidungstreffung für Risk, Compliance und so weiter. Da liefern wir das Material, um dann, wenn wir robust genug sind, sicher genug sind, eine Maschinerie haben, die sauber läuft, dann auch unsere eigene Lizenz beantragen zu können. Das ist so die Herangehensweise. Erstmal testen, Four Eyes Principle, da schaut noch jemand drauf, die kümmern sich um Valuation, Compliance, Risk, Reporting und so weiter, um dann zu sagen, gut, jetzt sind wir fertig. Und in diesem Zuge, wenn wir fertig sind, haben wir natürlich regulatorische Pflichten, wen wir einstellen müssen. Das ist, ja, ich sag mal, grob 8 bis 10 Leute. Aber wir werden es immer minimal gestalten. Ne? Die Mitarbeiter sind immer in ihrer Arbeitsweise verstärkt durch den Input, durch die Maschinerie, die wir drumherum aufgebaut haben, die KI-Tools sozusagen, dadurch werden wir tendenziell weniger Personal einstellen müssen im traditionellen Sinne, werden aber auf der anderen Seite einiges einstellen müssen, natürlich an Data Scientists, ja, die dann die Infrastruktur mit aufbauen, in Gang halten, kompetitiv halten gegenüber dem Wettbewerb.
Ja, und vielleicht nochmal zur Anbindung anderen Parteien, mit denen man einen Datenaustausch hat. Ich meine, wir sind jetzt gerade in der Übergangsphase, würde ich mal sagen, in dieser KI-Revolution, in der wir uns befinden, wo jetzt noch nicht der Standard ist, dass Agenten direkt miteinander reden werden oder ja aktuell schon reden. Das wird irgendwo sicherlich passieren und irgendwann, wann ist schwer zu sagen, aber es gibt ja bestehende Schnittstellen immer schon zu anderen Parteien. Und was wir eben gemacht haben, sind diese Schnittstellen nutzbar zu machen, dafür zu sorgen, dass alle Daten zentral eben verwaltet werden können, die über jedwede Schnittstelle geschickt wird. Und das ist eigentlich der Kern der Infrastruktur von Lave, was natürlich sozusagen verglichen mit einem traditionellen Asset Manager also eine komplett andere Herangehensweise ist.
Vielleicht können wir da eben noch jetzt wieder ein bisschen stärker einsteigen. Wir haben jetzt den Rahmen Infrastruktur genau beschrieben. Extrem spannend, wie ihr vorgeht, komplett anders. Was heißt das jetzt für Investoren? Durch viele, die hier zuhören, zusehen, interessiert sich für neue Anlageideen. Und könnt ihr andere Anlageziele bieten oder anders herangehen, die andere Asset Manager vielleicht nicht bieten können? Und ihr habt ja auch schon konkrete Dinge auch ins Rollen gebracht und könnt ihr da vielleicht noch genau drauf eingehen, genau was Investoren von euch erwarten können.
Ja, sehr gerne. Wir werden uns natürlich anfänglich auf Bereiche konzentrieren, die davon profitieren, wie wir Daten analysieren, wo wir einen Wettbewerbsvorteil haben. Das können meinetwegen große Datenmengen sein. Das können Datenmengen sein, die aus ganz verschiedenen Bereichen kommen, wo eine Optimierung über ganz verschiedene Bereiche laufen muss, um die guten Investitionen zu finden, schnell herausfiltern zu können. Und werden dann später Stück für Stück auch in Anführungsstrichen traditionellere alternative Assetklassen angehen. Da ist dann die Skalierung, einen Experten einzustellen, der sogenanntes Domainwissen hat, für den wir dann eventuell spezifisch oder auch in unserem gesamten Konstrukt schon ein Modell an die Hand geben können, mit dem er arbeiten kann und der dann seine Arbeiten ausführt und wir dann hoffentlich über Effizienz auf der einen Seite, Fondsinfrastruktur auf der anderen Seite, die Arbeitsweise, wie wir sie erläutert haben, über KI, dann sehr viel besser darstellen können. Ne? Das ist unsere Herangehensweise. Die ersten Assets, die wir haben, ist ein Beispiel. Wir kaufen in einem Fonds, man nennt es Non-Performing Loans von Mikrofinanzinstituten auf. Und der Hintergrund ist hier, dass das eine Menge Darlehensnehmer vielleicht 2 Millionen, 3 Millionen, 4 Millionen sind, die jeweils 50, 100, 200 Dollar Darlehen aufgenommen haben und vielleicht jetzt in Zahlungsschwierigkeiten gekommen sind. Wie kann ich diese Masse an Darlehensnehmern bearbeiten, ohne einen kohärenten Ansatz zu haben, diese große Datenmenge zu strukturieren und zu priorisieren und dann jemanden an die Hand zu geben, um diese Bearbeitung effizient durchzuführen. Der Hintergrund hier ist auf unserer Seite, wir nennen es den LAIF Ethical Recovery Fund. Das heißt, wir gehen an die Darlehensnehmer, treten an die heran, schauen, was dort los war, vielleicht ein Jobverlust, vielleicht ist irgendwas in der kleinen konstruierten Firma schiefgelaufen, ein Produktionsfaktor funktioniert nicht mehr, was auch immer es ist. Und haben dann lokal Teams, die nicht zu uns gehören, sondern die die darauf spezialisiert sind, die wir praktisch mit denen wir zusammenarbeiten, die dann nach unserer Priorisierungsliste an diese Darlehensnehmer herantreten und dann fragen, was können wir tun, können wir das anders machen. Also größere Darlehen sind natürlich wichtiger als kleinere Darlehen. Dann machen wir Kohortenanalyse, Familie, Wohnort, welches Land und so weiter. Solche Optimierungen laufen da. Und das können wir sehr gut mit solchen Datenanalyse machen. Das ist wirklich ein Fonds, wo wir erst durch unseren Datenansatz dazu kommen können, diese Asset-Klasse aufzubauen. Die gibt es eigentlich sonst, oder ist kaum investierbar, einfach durch diese Datenmenge. Das ist ein Beispiel. Zweites Beispiel wäre, wo wir jetzt aktiv dran arbeiten, ist zum Beispiel Datencenter-Finanzierung. Ein Datencenter hat viele Inputfaktoren, lokale Gesetzgebung, europäische Gesetzgebung, Zugang zu Wasser, Zugang zu Strom vor allen Dingen, sehr wichtig, oder Energiequellen. Wie kann ich speichern? Und was mache ich mit der Abwärme? Und diese Optimierung dann auf das auch darüber hinausgehend, was für ein Typ von Rechenzentrum möchte ich gerne haben? Wie viele Stockwerke? Wie viele Server kann ich, wie viel Whitespace so genannt? Wie viele Server kann ich dort wirklich hereinstellen? Von verschiedenen Typen, eher um Daten zu speichern oder eher jetzt für den KI-Bereich, für Inferenz und so weiter. Die sind verschieden strukturiert. Und das wäre eigentlich ein sehr, sehr aufwendiges Arbeiten für eine ganze Mannschaft, wenn jetzt da 10, 20 verschiedene Projekte hereinkommen, die interessant aussehen, wo man jetzt aber strukturiert herangehen müsste und eine Optimierung machen müsste und herunterrechnen müsste pro Quadratmeter Whitespace, wie man ihn nennt, wo ich Server hinstellen kann. Und diese Optimierung ist so eine multidimensionale Optimierung, wo auch unstrukturierte Daten hereingehen, Gesetzestexte, Machbarkeitsstudien, die vielleicht erstellt wurden, vielleicht Naturschutz, der dort hereinspielt. Und das ist eine Optimierung, die wir dann relativ gut über diese Methodik in den Griff bekommen. Anderes Beispiel. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, einfach um zu zeigen, dass es ganz verschiedene Sektoren sind, die wir angehen. Das ist der Bereich der Aufforstung. Aufforstung hat wieder ganz verschiedene Bereiche, lokale Gesetzgebung, welches Land, wie ist der aktuelle Biodiversitätsindex Wie wird er sich wahrscheinlich in Zukunft entwickeln? Welche Pflanzenarten sollten dort auftauchen? Wie können wir Satellitenbilder einbauen? Wie können wir vielleicht Tonmaterial vor Ort mit einbauen, um zu zählen, wie viel Herden von welcher Art auch immer dort gerade jetzt durch den Wald gehen, um wirklich eine robuste Messung von Biodiversität zum Beispiel zu haben, wie von der EU gefordert. Das sind so Optimierungen, die über ganz verschiedene Bereiche laufen, wo ich eine riesen Mannschaft einstellen müsste, die ich aber hier in dem Bereich sehr viel schneller darstellen kann. Natürlich ist dort immer am Ende ein Expertenwissen dabei und wir haben unsere Modelle so aufgebaut, dass wir immer wieder Expertenwissen mit aufnehmen können, um das Modell schneller trainieren zu können oder immer aktuell zu halten sozusagen. Das heißt, der Experte sagt, nein, das stimmt nicht, in Ungarn können wir die und die Pflanzen halt gar nicht pflanzen, sondern es müsste so und so sein. Und dann wird das korrigiert. Das heißt, wir müssen immer trotzdem mit Experten arbeiten, die dann immer noch die letzte Meinung, den letzten Punkt dazu geben können.
Dann geht er natürlich wirklich völlig anders an, wie man es gewohnt ist. Sonst würde man Aktien, Anleihen oder Rohstoffspezialisten einstellen und dann ist man in diesem Bereich dann extrem gut spezialisiert und vielleicht marktführend, aber eben nur in diesem Bereich. Und ihr seid da, wenn ich das verstehe, agnostisch, könnt ihr wirklich verschiedene Bereiche, eben die ihr identifiziert, wenn sie ja mit Daten belegbar sind und mit Daten analysierbar sind, dann sofort ausrollen und ja, gehe ich mal voraus, für mich wäre die wesentlich niedrigere Kostenbasis und viel schneller. Das, denke ich mal, werden die beiden Effekte sein, die ihr auf die besonders großen Wert legt. Das gibt, glaube ich, schon mal so eine starkliche oder einen kleinen Spotlight, wo die Reise hingeht. Vielleicht, Holger, du bist ja sehr, sehr tief drin, schon seit, hat sich ja mit beschäftigt, als wir noch gar nicht alle wussten, was ist das, diese Alternative Intelligence. Wie sieht dein Blick aus, gerade jetzt auch für die Asset-Management-Branche? Wir haben ja schon ein bisschen was gehört, wenn ihr schon sozusagen auch ganz im Arbeitsalltag das einsetzt, also an Stellen, wo in anderen Unternehmen vielleicht Analysten, weiß nicht, Assistenten eingestellt würden. Das geht ja von vornherein über AI-Tools an. Aber da gibt es wahrscheinlich noch weitere Beispiele. Und wie siehst du denn den großen Trend, wie wird das die Asset-Management-Branche noch beeinflussen in nächster Zeit?
Tja, also da sprichst du natürlich eine Frage an oder ein Thema an, was sehr komplex ist und wo es natürlich im Moment schwierig ist, sozusagen in die Kristallkugel hineinzuschauen. Aber wir sehen schon mal ein paar ganz, ganz klare Trends und ganz klare Aktivitäten, die schon mal den Weg vorgeben. Also ich glaube, dass da braucht es jetzt keine Kristallkugel mehr, um, ich sag mal, die nächsten Jahre doch zu antizipieren im Sinne von, wie wird sich unser Arbeitsalltag besonders im Asset Management verändern, eben unter Nutzung von künstlicher Intelligenz. Bevor ich vielleicht darauf gehe, noch einen Hinweis. Wir hatten ja auch vor kurzem die Situation, dass ein amerikanischer Präsident auf die Idee kommt, ein KI-Modell abzuschalten oder abschalten zu lassen oder bestimmten anderen Ländern nicht mehr verfügbar zu machen. Das ist etwas, was wir von Anfang an sozusagen als Geschäftsrisiko ausschließen wollen bei Lave. Und vielleicht ist das noch nicht so ganz klar rausgekommen, aber alles, was wir für Lave aufgebaut haben und die ganze Infrastruktur bei Lave ist komplett on-premise. Das heißt, auch die Modelle, die LLMs, die wir nutzen, alles läuft komplett on-premise und ist sozusagen nicht abhängig von solchen geopolitischen Risiken. Und das sage ich auch deshalb, weil ich glaube, das wird oftmals komplett übersehen, auch bei diesen Aktivitäten, die im Moment stattfinden. Und was sind das für Aktivitäten, die stattfinden? Also ich denke, jetzt, wenn wir zum Asset Management gehen und wir schauen uns Städte oder ganze Staaten an, deren Businessmodell eigentlich auf die Asset Management, Asset Servicing Industrie und so weiter aufgebaut ist. Oder Beratungsindustrie. Überall sehen wir schon heute einen massiven Abbau von Arbeitsplätzen und die Ersetzung von manueller Arbeit oder durch Menschen bewerkstelligte Aufgaben durch KI-Prozesse. Und das wird sich immer, immer mehr beschleunigen, bis eben zu diesem Zeitpunkt, wo auch Parteien untereinander eben mithilfe von Agenten direkt miteinander kommunizieren können. Das wird Auswirkungen haben auf alle Industrien, aber natürlich auch auf unsere Asset Management Industrie. Und wir sehen es bei den Anfragen, die wir haben, was da für Fragestellungen schon jetzt gedacht werden, wo die Reise hingeht. Und wenn man das hochrechnet und auch vergleicht mit dem, was in der Beratungsindustrie schon passiert ist und wie sich da Pyramidenstrukturen in der Personalstruktur zu eher Säulenstrukturen schon jetzt verändert haben, und man das hochrechnet, wird das natürlich zu einem riesigen Umbruch von ganzen Industrien und allen darauf aufgebauten Geschäftsmodellen führen.
Spannend. Was aber jetzt um einen positiven Ausblick auch zu geben für Investorenseite, ist das ja durchaus ein Trend, der auch zu neuen Möglichkeiten führt. Auch zu, wie wir schon besprochen haben, auf geringere Kostenstrukturen, auf schnellere Umsetzungen, vielleicht auch durchaus risikoadjustiert, auch besser berechenbar, weil eben datenbasiert. Also ist ja durchaus für Investoren auch eine spannende Zeit, die jetzt da kommen wird, wenn sie auch die Anbieter danach sehr stark umstellen müssen. Ich glaube, das kann man doch so festhalten als Ausblick.
Ja, man kann auch das so ein bisschen verallgemeinern und sagen, überall alle transaktionsbasierten Interaktionen, seien das jetzt eben ich kaufe, verkaufe, Voranteile, Aktien, Renten oder ich buche bei Airbnb oder was auch immer, alles, was transaktionsbasiert ist, wird zukünftig natürlich sehr viel günstiger und sehr viel direkter produziert werden können, oftmals ohne einen Market Maker oder Marketplace sozusagen dazwischen.
Okay, aber es braucht immer noch den Gehirnschmalz, um sich um die Dinge anzustoßen und zu entwickeln, um auch wie ihr einen ganzen Asset Manager um AI herum zu entwickeln und neue Investmentideen zu generieren. Ich bin überzeugt, wir werden auch häufiger sprechen, dann auch wie auch um eure Ideen, sei es nun Mikrofinanz, sei es Datencenter, sei es Aufforstung. Das glaube ich als sehr spannende Entwicklung. Als Beispiel, die ihr genannt habt, werden sicherlich mehr weitere zukommen. Würde mich freuen, wenn wir da auch Zukunft nochmal drüber sprechen können, wie sich das entwickelt hat, wie der Leif, der Luxemburger Löwe, anfängt zu laufen, zu springen. Herzlichen Dank, Michael. Herzlichen Dank, Holger.
Ich danke dir.
Vielen Dank, Joachim.
Ja, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, wenn Sie uns im Video zuschauen. Bitte abonnieren Sie uns. Sie wissen, wie das geht. Auf den Button drücken in Ihrer App, wo Sie mal uns zuschauen, damit Sie auch zunächst mal benachrichtigt werden, wenn eine weitere Folge in der Reihe Hedgeberg Talk passiert und ausgesendet wird. Und genau, bis dahin einen schönen Tag an alle. Tschüss.
Ciao.
We'll be right back.